Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns heute Morgen beschenkst und dass wir dort, wo wir zum Hause des Herrn kommen, dass du dort bist und uns begegnen willst, beschenken willst. Und du siehst, wie unser Tank gefüllt ist, ob so halb leer oder vielleicht ganz leer oder so kurz vor leer oder wie auch immer. Aber auch wenn unser Tank voll ist, wissen wir, wir brauchen wieder Neues von dir. Leben, Inspiration, Heiliger Geist, Führung, Lenkung, Leitung, Überwindung, Hilfe, Unterstützung. Und dafür danken wir dir, dass du das gerne gibst. Amen. Ich habe lange überlegt, wie ich meine Predigt nenne. Perspektivwechsel. Aber irgendwie so in diese Richtung wird es heute Morgen gehen. Wir haben ja heute den sogenannten Volkstrauertag. Das ist so ein Tag, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber eigentlich ist das ein ganz wichtiger Tag. Es ist kein christlicher Feiertag, aber ein Tag, der vor 99 Jahren entstanden ist. Warum? Weil die Menschen damals gedacht haben, so wie dieser Krieg gewesen ist, mit dieser Brutalität, mit diesen Toten, mit diesen Verletzten, Verkrüppelten, mit diesem allem, was man je gedacht hat, Zerstörerischen, das wollen wir, dass das nicht vergessen wird, sondern daran erinnert wird, immer wieder neu, was es bedeutet, Krieg zu haben. Krieg zu erleben. Einige Geschwister wissen das dann auch noch. Sie hofften, dass im Gedenken daran doch die Menschen sagen, nie wieder Krieg. Und gelang es? Nein. 20 Jahre später ging es schon wieder los mit einer bestimmten politischen Richtung, ist ja wirklich schon geschönt, ist los und dann gab es den Zweiten Weltkrieg, den Zweiten Krieg, der so brutal war. Haben wir seitdem eine bessere Welt? Ja und nein. In Europa hat es keinen Krieg gegeben. In anderen Ländern sehen wir die ganze Brutalität. Jeder, der irgendwie im Fernseher hat, ist ja heute auch unter Christen nicht mehr verboten, guckt man auch schon mal Nachrichten und kriegt dann mit, was auch in der Welt los ist. Und dafür ist es dann ja auch gut. Hat der Mensch sich grundlegend geändert? Nein. Es gab jetzt einen Riesenartikel in der Oberbergischen Volkszeitung beziehungsweise in dem Kölner Anzeiger. Es schlummert alles in uns. Ja? Es bleibt. Ein Philosoph drückte es mal so aus: Mensch, Doppelpunkt, heruntergekommenes Tier. Schon ziemlich brutal, ne? Aber aus seiner Blickrichtung? Vielleicht aus den Kriegszeiten? Ein anderer Philosoph, der uns ein bisschen näher ist auch von seiner Theologie und von seiner Philosophie, Emil Brunner, der schrieb, der Mensch ist das verantwortliche Wesen. Wir tragen Verantwortung, das will er sagen. Und wir tragen Verantwortung auch für heute. Ich möchte euch hineinnehmen an diesem Tag mit in ein Kapitel des Römerbriefes, Kapitel 8. Paulus entwirft im Römerbrief praktisch die ganze Theologie, die ihm wichtig ist und was er mitgeben will. Und in Kapitel 7 stellt er das ganze Dilemma irgendwie ein Stück dar. Wo sollen wir Menschen denn hin? Wo gibt es denn Gerechtigkeit? Wie ist das denn in unserem Leben? Wie wird das alles rund und so? Und er merkt, was ich will, das tue ich oft nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich oft. Und das ist ja oft das, was wir erleben. Manchmal denke ich, wie hast du denn das wieder gemacht? Ne? Oder im Nachhinein fällt mir ein, hätte ich es ihm doch gesagt oder ihr. vielleicht liebevoller. In diesem Dilemma. Und Paulus fragt, Mensch, wer kann denn dann erlöst werden? Und dann beginnt dieses Kapitel 8, das uns ein Stück mit hineinnehmen soll, in seine Sicht, in biblische Sicht, in zukünftige Sicht und im Grunde genommen auch in heutiger Sicht. Und er schreibt, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens hat dich und mich, hat alle Gläubigen frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So steht es in der Elberfelder. So habe ich es mal gelernt und es war ein Vers, der mir wichtig war, der mir wichtig geworden ist, nicht in so einer Selbstverurteilung immer wieder zu leben, sondern zu wissen, Christus hat es vollbracht. Deshalb Perspektivwechsel. Und er schreibt, ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag oder auf jeden Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Ich lese noch ein bisschen weiter. Lest, seht ihr nur nicht. Alles auf der Erde wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen den Willen durch den, der sie unterworfen hat, aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod, Vergänglichkeit befreit und zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes führt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter Schmerzen vor einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns volle Rechte als seine Kinder einsetzt und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Wer will einen neuen Körper einmal haben? Oh, alle, ne? Klar. Die Jungen vielleicht, so unter uns nicht. Die sagen, oh, ne? Bin gerade richtig stark. Aber die Älteren unter uns, oder die Kranken unter uns, die sagen, Mensch, da was Frisches zu haben. Weil der Geist ja fit geblieben, oder? Boah. Ja, also als junger Mensch habe ich mal gedacht, wenn man so alt ist, ne, dann ist man irgendwie auch im Kopf alt. Ne? Das stimmt ja nicht. Ist ja jung geblieben. Man ist manchmal genauso noch der kleine Junge und man ist manchmal genauso noch der, der weinen kann und der, der sich freuen kann. Und irgendwie bleiben wir ja selbst. Auch wenn unsere äußere Hülle zerfällt oder aufgerieben wird, so könnte man es auch übersetzen. Nun, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig. Ich weiß nicht, wer gestern den Film Noah gesehen hat, aber gut, man muss natürlich mal gucken, das ist ja ein Film, der, da will ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen, aber ich fand es interessant, wie sie das dargestellt haben, wie diese ganze Schöpfung zerstört wurde. Und damals, wenn ich so recht überlege, wie konnte Paulus das so formulieren, dass die ganze Schöpfung seufzt? Das ist heute viel einfacher, finde ich, wenn du dich umsiehst, wenn wir von Erderwärmung hören, von Ozonwerten, von Kriegen und Kriegsgeschrei, von dem Raubbau an der Natur, die uns zerstören wird, einem Umgang mit Tieren. Ich weiß, manch einer denkt, jetzt hat das wieder mit den Tieren, aber irgendwie macht mich das traurig. Das macht auch viele Zeitgenossen traurig. Viele junge Menschen macht es traurig. Zu erleben, wie Tiere gehalten werden, damit wir möglichst billig Fleisch haben. Das ist nicht in Gottes Ordnung. Meiner Meinung nach versündigt sich der Mensch. Und wir bekommen das Ergebnis auch zu spüren. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen, sagt Jesus einmal in Lukas 21. Und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen des Meeres hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen, denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Es gibt noch andere Stellen, die sind noch viel schrecklicher. Wir sitzen hier schön im warmen Oberberg, gut geheizt, draußen scheint die Sonne. Aber das macht was mit einem, finde ich. Mir macht es Not. Klar, sage ich auch, der Herr kommt bald wieder. Ja! Aber für die Menschen, für uns, für dich und mich, wird es auch schwer, wenn wir es denn so noch erleben oder vielleicht nur unsere Kinder und Kindeskinder, aber für die ja genauso. Wir sind hin und her gerissen, was um uns herum geschieht. Wie sollen wir das noch einordnen? Wie sollen wir das noch zuordnen? Hätten wir doch Krieg, ja, dann könnten wir doch wenigstens einen Friedensvertrag schließen. Mit einem Kriegspartner kann man sich an einen Tisch setzen und sagen, komm, lass uns miteinander reden. Wir machen einen Friedensvertrag. Aber mit der Natur, den Gewalten, mit diesen Kräften, was wollen wir dem denn entgegensetzen? Manche würden sagen viel, weil es bei mir anfängt. Aber es ist doch sehr klein, was wir tun können, oder? Das ist die desolate Situation. Und das ist die Situation, auf die sich die Erde eigentlich auch befindet. Und jetzt sagt Paulus zu uns, ja, selbst wir, obwohl wir ja etwas wissen, wir wissen ja aus der Schrift, es wird einmal ein Ende geben, es wird einmal eine neue Erde geben und einmal wird es diesen neuen Leib geben, auf den wir doch auch so sehnsüchtig warten. Aber auch hier sagt er, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen wir und erwarten sehnsüchtig diesen Tag. Damit es nicht ganz so schwer wird, wer isst gerne Bratkartoffeln? Ah, ein Oberberg. Essen alle gerne Bratkartoffeln, das gehört irgendwie so zum Lifestyle. Nein, in Deutschland essen wir gerne Kartoffeln. Aber ihr kennt ja den alten Geschichtsbucheintrag über Oberberg, kennt ihr, ne? Die Oberberger sind ein kleines, zänkisches Bergvolk und sie ernähren sich überwiegend von Kartoffeln. So stand es in irgendeinem Lexikon, das ein bisschen älter ist. Das in Erinnerung. Aber ich bin letztens irgendwann nach Hause gekommen, komme in die Tür rein und was rieche ich? Bratkartoffeln. Ich, wow, jetzt wusste ich ja nicht, hat Ursel sie für mich gemacht? Hat sie sie schon gegessen? Gibt es noch Bratkartoffeln? All diese Fragen weiß ich nicht. Aber was ich wusste ist, es riecht nach Bratkartoffeln, es riecht lecker. Und so möchte ich das auch mal so ein Stück beschreiben, von denen, in denen der Heilige Geist wohnt. Sie haben so eine Ahnung, sie haben so eine Idee, so einen Geschmack, so eine in sich lebende Wahrheit, die da sagt, du, das wird gut. Da gibt es Hoffnung, da gibt es Mut, da gibt es Veränderung und da gibt es vielleicht, jetzt wollen wir das nicht vertiefen, die Bratkartoffeln. Habe ich dann nicht gekriegt, musste ich mir selber machen. Aber es ist so. Aber trotzdem lecker. Was ist schon eine Hoffnung auf etwas, das man nicht sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Und der Geist Gottes, so schreibt es Adolf Pohl einmal, der uns seufzen lässt, leistet auch Beistand, Wartende bleiben zu können. Wartende bleiben zu können. Und ich finde, das ist so etwas, was für uns Christen ganz, ganz wichtig und elementar ist. Dass es eben nicht aufhört. Irgendwann gibt es wieder einen Nachknall und dann irgendwie wieder noch wieder irgendwelche Urknälle oder irgend sowas, so Konstrukte, die irgendwie mit Millionen, Milliarden in Jahren da operieren, die sich sowieso kein Mensch vorstellen kann. Nein. Gott hat uns das zugesagt. Es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Und der Heilige Geist verwendet sich für uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Und der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt oder zum Guten mitwirkt oder zum Besten dient, so die Luther übersetzen. Jetzt ist das mit dem Gebet so eine Sache. Es gibt so, könnte verschiedene Formen auflisten, wie Anbetung oder Danken, Flehen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gefleht hast. Fürbitte. Ich könnte so vieles auflisten und man könnte ganze Seminare darüber halten, was man und wie man und in welcher Haltung und vielleicht mit welchen Worten, mit liturgischen oder mit einfachen oder wie auch immer oder im Sprachengebet beten kann. Kann. Könnte man. Würden wir sogar sitzen und sagen, oh toll. Aber wisst ihr was? Das bringt uns nicht viel. Das bringt uns nicht viel. Weil das beste Fitnessprogramm nützt gar nichts, wenn wir nicht hingehen. Die beste Hilfe zum besseren Reden, ne? Ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch schon so Selbsthilfegruppen gibt, würde ich mir wünschen, dass man sein Reden über andere verändert, nützt nichts, wenn man nichts tut. Das beste Angebot, um von Süchten frei zu werden, nützt nichts, wenn man nicht hingeht. Die beste Diät nützt nichts, wenn du sie nicht tust. Und deshalb ist Beten so wichtig und es bedarf der Erfahrung und nicht des Wissens. Viele denken, weil wir sehr kognitiv geprägt sind durch unsere Väter, also ich meine jetzt unsere Väter im Denken, wenn man die letzten 200-300 Jahre sieht, die ganze Aufklärung, die Art und Weise, wie wir Dinge gestalten, wie wir Dinge präsentieren, wie wir Dinge denken, dass der Glaube so nur so ein gedachter Glaube ist. Aber das ist falsch. Das ist eine Seite, eine wichtige Seite. Aber die eigentliche Seite ist die Erfahrung. Wir sind keine Buchreligion. Ne, manchen, es steht ja die Bibel fünfmal höher als die Beziehung zu Jesus. Was ich über die Bibel denke, ist höher als wie meine Beziehung zu Jesus. Das ist falsch. Das hat eine Unwucht. Es geht um deine und meine Beziehung zu Jesus. Und die entscheidet sich zum Beispiel auch im Gebet. Und Gebet muss man tun, sonst betet man nicht. Ihr kennt doch Jürgen Klopp, ne? Boah, kennen alle, ne? BVB-Fans kennen ihn mit Sicherheit, FC Liverpool-Fans auch, die haben wir, glaube ich, nicht unter uns, auch egal, letztlich. Aber ich fand mal sehr interessant, er wurde mal gefragt, welche psychologischen Hilfen er doch jetzt benutzt, um seine Mannschaft zu motivieren. Da alle mit Spannung gewartet. Welche Psychologie, die habt, wisst ihr, mittlerweile haben die da ja einen Tross von Leuten, ja, die ja, um jeden Spieler da 5, 6 Leute rum und so. Und hat einfach gesagt, weißt du was? Das ist völlig unwichtig. Die beste Motivation für meine Spieler ist zu siegen. Die beste Motivation für meine Spieler ist, zusammenzuspielen und zu siegen. Da kannst du noch so viel reinreden und reinsprechen und sagen, oh, mutig und so. Ich weiß nicht, hier unser Bundestrainer wird das wahrscheinlich letztes Mal auch gemacht, da hat nichts genützt. Ja, das manchmal. Ja. Die beste Motivation, mit Jesus zu leben, ist auch zu beten, nur so tun. Die beste Motivation zum Beten ist, zu merken, Gebet bringt was. Da können wir noch viel nachholen. Weiter. Wir wissen, für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten mitwirkt. Der Sieger, Jesus Christus, ist immer auf der Seite des Schwachen. Das hat mir gefallen. Ich habe das erst umformuliert. Ich habe gesagt, der Schwache ist immer an der Seite des Siegers. Ja, ist auch richtig. Aber mir war dieses Bild des großen Bruders nochmal so. Ich habe nie einen großen Bruder gehabt. Manchmal hätte ich gerne einen gehabt. Ich habe gesagt, oh, kommt mein großer Bruder und dann gibt es Kloppe. Ging aber nicht, hatte keinen großen Bruder. Aber so dieses Wissen, da ist jemand um mich herum und der ist für mich. Und der streitet für mich. Und der nimmt mich in den Arm, wenn es nicht gelaufen ist, so gut, wie ich es dachte. Und der verurteilt mich nicht, weil meine Verurteilung schon stattgefunden hat. Denn es gibt ja keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. So haben wir es doch aus Römer 8, Vers 1 doch noch vorhin gehört. Und manchmal machen wir uns da viel zu viel Gedanken. Natürlich, wenn wir am Ende unseres Lebens stehen. Natürlich, wenn wir schon weiter rein, dann fragt man sich manchmal, ja, hätte ich das doch mal anders und hätte ich das mal nicht so und so weiter. Klar, ist auch so. Wenn jemand zu mir sagt, ich habe alles richtig gemacht, da kann ich nur sagen, irgendwas hast du nicht verstanden. Irgendwas ist bei dir da irgendwie ganz schräg, ja, weil das glaube ich dir einfach nicht. Meine Erziehung war die beste Erziehung. Ja, frag mal deine Kinder. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also, man lasst euch nicht einlullen von irgend so komischen Gefühl. Natürlich, wenn es Schuld gibt in meinem Leben, die nicht bereinigt ist und die immer wieder auftaucht, dann bringe sie in Ordnung. Aber dann ist sie auch in Ordnung gebracht. Das ist doch entscheidend. Bitte um Erfüllung. Wir beten um Erweckung. Und dabei möchte ich beten wie Apostelgeschichte 4, wo die Jünger kommen und sagen, beten, erfülle uns, dass wir mutig sind, dein Wort zu verkünden und dass Zeichen und Wunder unter uns geschehen. Und dass das zum Tragen kommt, was der Heilige Geist dir und mir und uns schenken will, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstlenkung. Ist das toll? Nun sagen wir mal, die Armen hier. Habe ich mir gerade ausgedacht. Nein. Steht in Galater 5, Vers 22. Das ist die Frucht des Geistes, nicht die Früchte des Geistes. Ja, auch nochmal nur mal nebenbei erwähnen. Paulus versucht hier etwas einzufangen, wo er sagt, wenn der Geist in uns wirkt, wenn Umkehr stattfindet, wenn Veränderung stattfindet, dann kommt das zum Tragen. Und nicht so ein religiöser Geist, der fordert und Druck macht, Angst schürt, sondern etwas zum Leben, was wir nämlich auch verteilen können, auch in unserer Welt, auch dort, wenn wir dazu beitragen, dass unsere Umwelt nicht so zuschanden kommt. Es geht nicht um religiöse Perfektion, sondern ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus ist irritiert. Viele Heilungen geschehen in seinem Leben. Er ist the man of the year, könnte man sagen. Ja, also wirklich der Top-Missionar, der dir alles reißt. Da, wo Leute sich ständig bekehren und heil werden. Er hat etwas, wovon er gerne befreit werden möchte. Und er betet dreimal und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, das ist auch eine Seite des Lebens. Ich würde auch so gerne von manchen befreit werden. Aber wäre ich dann noch bedürftig? Wäre ich dann noch in der Demut, auch Sünder sein zu dürfen? Wäre ich dann noch so, dass ich nicht bitte, manchmal rufe und flehe, Herr, ich krieg das jetzt nicht hin, hilf. Schenk mir ein dienendes Herz, dienende Gedanken. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, sagt Gott zu ihm. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Besser schwach und vom Geist erfüllt, als stark und erfüllt von religiösem Stolz. Ich weiß auch nicht, manchmal fehlt mir an einigen Verkündigungen was, wo immer so ein Menschenbild gemalt wird. Wir würden ja gerne diese neue Welt, diesen neuen Leib, diesen neuen Menschen hier unten so perfektionieren. Aber das funktioniert nicht. Wir bleiben Sünder. Aber wir sind doch zugleich unter Gottes Schutz und dürfen immer wieder aufstehen und unser Leben neu gestalten. Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche. Boah, das ist ein Hammersatz. Wenn Paulus das so den Rest seines Lebens durchgezogen hat, Hammersatz. Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Boah. Wer berichtet schon gerne über seine Schwachheit? Keiner. Dem starken Schwachen gilt die Verheißung. Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat es ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte sie verurteilen? Es geht noch ein wenig weiter. Kann uns etwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Nein. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Amen. Amen. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Sehnsucht nach einer neuen, nach einer geisterfüllten Wirklichkeit, Perspektivwechsel auf das lebendige Wort, auf das, was der Geist Gottes lebendig macht im Hause des Herrn. Und dann kann man auch verstehen, wenn der Psalmbeter sagt, ich bin lieber einen Tag in den Vorhöfen als tausend andere. Wenn wir geschmeckt und gerochen haben, ne, Bratkartoffeln, dann wollen wir sie haben. Und der Geist sagt uns, wir bekommen es auch. Es ist versprochen und darf nicht gebrochen. Und was Jesus verspricht, das hält er. Amen. Wir singen ein Lied. Gleich bitte Matthias schon mal nach vorne. Danke. Wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit. Aber bitte lasst uns noch mal so, bitte dich Matthias, noch mal so ein, zwei Minuten zu warten, dass du mit Gott einfach still mit ihm bist. Im Hause des Herrn. Vielleicht genießt es einfach zu wissen, ich bin geliebt. Vielleicht genießt es zu wissen, wir haben eine Zukunft. Vielleicht ist es auch so, dass Gott dir etwas zeigt, wo du sagen musst, ich bringe das in Ordnung. Hilft mir oft. Wenn ich Gott verspreche und sage, morgen mache ich das. Wenn du sagst, naja, ich mache das irgendwann, dann machst du es vielleicht nicht. Manchmal hilft das. Du und Gott, um den geht's. Nur darum geht's. Nimm dir die Zeit. Lass dich vom Geist leiten und füllen in diesen ein, zwei Minuten der Stille.